Ich habe mich den ganzen Morgen schon gefragt, ob das, was ich für heute vorbereitet habe, eigentlich das Richtige war. Da geht es um so tolle Sachen wie neues Leben, Kinder. Es fängt alles frisch an und hier in der Predigt geht es heute um was ganz anderes. Aber ich denke mir, es hat schon seinen tiefen Sinn, wenn das heute dran ist. Und so ganz anders, am Ende wird sich zeigen, ist es dann auch wieder nicht. Es geht nämlich heute um den Tod. Ihr braucht aber noch nicht zu gehen. Es geht gut aus. Ich lese aus Johannes 11 die Verse 1 bis 3. Dann kommt eine Weile Pause und dann 17 bis 45. Das ist ein ziemlich langer Text, der ist wahrscheinlich auch vielen von euch vertraut. Johannes 11, 1 bis 3. Ein Mann war schwer krank, Lazarus aus Bethanien. Das ist das Dorf, in dem Maria und ihre Schwester Martha lebten. Maria war es übrigens, die später Jesus die Füße mit Öl gesalbt und mit ihren Haaren abgetrocknet hat. Der kranke Lazarus war ihr Bruder. Die Schwestern ließen Jesus die Nachricht zukommen: Herr, sieh doch, dein Freund ist schwer krank. Dann ab 17 weiter. Also Jesus zögert ganz bewusst jetzt zu kommen, muss ich dazu noch sagen, kommt nachher im Text auch noch vor. Dann geht es 17 weiter. Als Jesus nach Bethanien kam, lag Lazarus schon 4 Tage im Grab. Bethanien war nahe bei Jerusalem, nur ungefähr 15 Stadien, das sind so knapp 3 Kilometer etwa über den Daumen, 15 Stadien entfernt. Viele Leute aus der Umgebung waren zu Martha und Maria gekommen. Sie wollten ihnen in ihrer Trauer über den Tod ihres Bruders beistehen. Als Martha hörte, dass Jesus kam, ging sie ihm entgegen. Aber Maria blieb im Haus. Martha sagte zu Jesus: Herr, wenn du hier gewesen wärst, hätte mein Bruder nicht sterben müssen. Aber auch jetzt weiß ich, alles, worum du Gott bittest, das wird er dir geben. Jesus antwortete ihr: Dein Bruder wird vom Tod auferstehen. Martha erwiderte: Ich weiß, dass er auferstehen wird, bei der Auferstehung der Toten am letzten Tag. Da sagte Jesus zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben, in Ewigkeit nicht. Glaubst du das? Sie antwortete: Ja, Herr. Ich glaube fest, du bist der Christus, der Sohn Gottes, der in diese Welt kommen soll. Nachdem Martha das gesagt hatte, kehrte sie zurück und rief ihre Schwester Maria. Leise sagte sie zu ihr: Der Lehrer ist da. Er lässt dich rufen. Als Maria das hörte, stand sie schnell auf und ging zu Jesus. Jesus war noch nicht ins Dorf hineingegangen. Er hielt sich immer noch dort auf, wo Martha ihn getroffen hatte. Im Haus waren immer noch die Leute, die Maria beistehen wollten. Als sie sahen, dass Maria aufstand und schnell hinausging, folgten sie ihr. Sie dachten, sie will zum Grab gehen, um dort zu weinen. Maria kam dorthin, wo Jesus war. Als sie ihn sah, fiel sie vor ihm auf die Knie und sagte: Herr, wenn du hier gewesen wärst, hätte mein Bruder nicht sterben müssen. Jesus sah, wie sie weinte und wie auch die Leute weinten, die sie begleiteten. Da wurde er im Innersten von Zorn ergriffen. Er fragte: Wo ist das Grab? Sie antworteten: Herr, komm und sieh selbst. Da brach Jesus in Tränen aus. Die Leute sagten: Seht doch, wie sehr er ihn lieb gehabt hat. Aber einige von ihnen bemerkten, dem Blinden hat er die Augen geöffnet. Konnte er nicht verhindern, dass Lazarus stirbt? Jetzt wurde Jesus erst recht zornig. Er ging zum Grab. Es bestand aus einer Höhle, vor deren Eingang ein Stein gerollt war. Jesus sagte: Wälzt den Stein weg. Martha, die Schwester des Verstorbenen, erwiderte: Herr, er stinkt schon. Es ist doch schon der 4. Tag. Jesus sagte zu ihr: Hab ich nicht zu dir gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Da wälzten sie endlich den Stein weg. Jesus blickte zum Himmel empor und sprach: Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich wusste ja, dass du mich immer erhörst, aber ich sage es wegen der Leute, die hier stehen. Sie sollen glauben, dass du mich gesandt hast. Nachdem er das gesagt hatte, schrie er mit lauter Stimme: Lazarus, komm heraus! Da kam der Tote heraus. Seine Füße und Hände waren mit Binden umwickelt und sein Gesicht war mit einem Tuch verhüllt. Jesus sagte zu den Leuten: Befreit ihn davon und lasst ihn nach Hause gehen. Die Leute, die bei Maria waren, hatten miterlebt, was Jesus getan hatte. Daraufhin kamen viele zum Glauben an Jesus. Ein langer Text diesmal. Ein Text, da sind eine ganze Menge Dinge drin, die mir erstmal so in die Augen gesprungen sind. Warum zögert Jesus, bevor er hingeht? Warum ist Jesus zornig? Sie verstehen ja immer noch nicht, was da passieren soll. Die Menschen um ihn herum, die Jünger, die ihn schon so lange begleiten. Aber die Kernaussage, denke ich mal, ist: Jesus ist alles möglich. In ihm ist sogar Leben. Und dann fange ich jetzt an mit der Predigt. Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Die meisten von uns haben ja sicherlich schon in ihrem Leben erlebt, was Angst ist. Es gibt das Märchen von dem, der keine Angst hat. Das ist ziemlich irreal, finde ich. Jeder hat schon mal Angst erlebt. Angst vor etwas, was unangenehm ist, angefangen vom Zahnarzt bis hin zu ganz schweren Sachen. Es gibt Ereignisse, die uns wirklich sprachlos traurig machen und aus der Bahn werfen. Psychologen sprechen manchmal von spezifischen Ängsten. Da ist zum Beispiel die Frau, die ihr drittes Kind erwartet und jetzt Angst davor hat, ob ihr Mann ihr auch wirklich noch treu ist. Da ist das Schulkind, das Angst davor hat, in der Schule zu versagen. Ich kenne das selber, dass ich da dann saß und nichts mehr wusste. Ich konnte keine Arbeit mehr schreiben. Das ist eine panische Angst. Da ist der Mann in den mittleren Jahren, der Angst davor hat, seine Arbeit zu verlieren, damit auch seine Existenz unsicher wird. Da ist der Mensch, der gerade die Diagnose bekommen hat, du hast Krebs. Oder das sind Eltern, die erfahren, dass ihr Kind einen Unfall hatte und möglicherweise den Rest seines Lebens auf den Rollstuhl angewiesen sein wird. Das sind alles Dinge, die uns Angst machen, die unser Leben ganz plötzlich verändern, es auf den Kopf stellen können. Da stehen Einschränkungen bevor, die unangenehm sein werden. Diese Momente können uns in große Angst, in tiefe Traurigkeit oder sogar in Verzweiflung stürzen. Das ist das eine, aber es kann noch schlimmer kommen. Was ist, wenn wir erfahren, dass mein Mann, meine Frau, mein Kind, mein bester Freund, mein Bruder, meine Schwester gestorben ist? Und was ist, wenn ich selbst dem Tod plötzlich in die Augen schauen muss? Der Tod hat eine andere Dimension noch, denke ich, als Krankheit oder Lebensangst oder Wirtschaftskrise. Der Tod hat sowas Endgültiges, sowas Unumkehrbares. Der Tod und seine kalte Rationalität ermöglichen keinen Spielraum, noch weiter zu hoffen. Der Tod ist für uns Menschen da, plötzlich unumkehrbar. Nicht zu korrigieren durch eigene Kräfte, Mittel und Möglichkeiten. Und deshalb ist der Tod ja auch gleich schlimm für alle Menschen. Ich habe immer mit ziemlicher Bewunderung in alten Kirchen solche Fresken gesehen, Totentänze, kennt ihr die? Dann geht dann der Bettler und der Papst und der König und der Bürger nebeneinander und alle werden vom Tod geführt. Keiner macht da eine Ausnahme. Es ist alles aus und vorbei. Ich weiß ja, dass ihr das nicht glaubt. Jeder von uns hat sicher eine Hoffnung auf Erlösung von diesem schrecklich nüchternen Ende unseres Lebens. Es gibt für die allermeisten von uns ganz sicher eine Aussicht, aber vielleicht auch für den einen oder anderen nicht. Ich frage uns deshalb, gibt es eine Alternative? Aber ich will diese Frage noch gar nicht beantworten. Ich will noch so ein bisschen über das nachdenken, was uns eigentlich am Tod so erschreckt. Eigentlich weiß jeder von uns, was Tod ist. Kaum einer von uns kann ihm lange standhalten. Und wir verbergen uns auch gerne vor ihm. Wann immer er Einzug hält, sprechen wir leiser, wanken wir mit unserer Kraft und Sicherheit in unserer Lebensfreude und unserer Lebenszuversicht. Der Tod ist das für uns Fremde und wir können uns niemals mit ihm befreunden. Je mehr wir am Leben hängen, desto fremder, desto unverständlicher, unheimlicher und abstoßender ist der Tod. Sicher. Wenn es dann soweit ist, haben wir auch ganz sicher irgendwelche Sprüche auf Lager, Redensarten, um das Fremde und Unheimliche für uns greifbar zu machen und irgendwie damit fertig zu werden. So Sätze wie, wir müssen ja alle mal sterben, Kopf hoch, das Leben geht schon weiter. Aber dadurch verschleiern wir eigentlich nur, mit was für einem Feind wir es in der Gestalt des Todes wirklich zu tun haben. Die Bibel sagt dazu, der letzte Feind, der vernichtet wird, ist der Tod. Das hat etwas auf der einen Seite sehr Endgültiges. Der letzte Feind, ganz endgültig. Auf der anderen Seite scheint auch eine ganz starke Hoffnung durch. Hier schon in diesem Vers, der vernichtet wird, steht da. Was gibt es sonst noch dazu zu sagen? Wir halten uns gern den Tod vom Leib, halten uns gleichsam ein Tuch vor Augen, hinter dem wir uns verbergen wollen. Wir verdrängen gerne den Tod aus unserem Alltag. Ich weiß noch früher, gute alte Zeit, nein, ganz sicher nicht, aber da sind die Menschen zu Hause gestorben. Heute stirbt kaum noch jemand zu Hause. Die Menschen sterben im Krankenhaus, vielleicht auf der Straße, irgendwo weit weg im Fernsehen erleben wir das, aber real erleben wir es kaum noch. Ich war auch fast 60, als ich zum ersten Mal jemanden habe sterben sehen. Wir verdrängen den Tod aus unserem Alltag. Sterben und Tod spielen sich woanders ab. Wenn ein Mensch krank wird, besuchen wir ihn noch ganz gerne, wenn noch eine Hoffnung da ist. Wenn die Wahrscheinlichkeit größer wird, dass er stirbt, dann traue ich mich kaum noch hin. Was soll ich denn sagen? Ich muss nichts sagen. Aber wir kennen das vielleicht. Die Besuche werden es seltener, weil wir einfach uns hilflos fühlen. Andererseits, wir versuchen uns ja gegen alle möglichen Dinge abzusichern. Es gibt eine Lebensversicherung, es gibt sogar in unserem Bund eine Sterbeversicherung. Ne? Die Sterbekasse, habe ich nie so ganz verstanden. Naja gut, geht wahrscheinlich um nichts anderes als um die Finanzierung der Beerdigung, die ja auch sehr teuer ist. Aber das ist ja auch gar nichts Neues, diese Art, sich gegen den Tod abzusichern. Der Ahnenkult in uralten Kulturen hat wahrscheinlich auch damit zu tun, dass man im Grunde genommen gar nicht so wirklich wahrhaben will, dass jemand so endgültig verschwunden ist, sondern da gibt es immer noch so gewisse Kontakte. Es gibt ja auch heute noch Leute, die mit den Toten reden wollen und solche Sachen. Die Leichenbestatter sollen die Leute so herrichten, dass sie noch aussehen wie das blühende Leben. Ist alles irgendwie im Grunde genommen absurd. Ganz absurd, was wir da machen. Der Tod stellt halt alle menschlichen Systeme und Gedankengebäude in Frage. Er ist das Ende all dessen, wofür wir uns eigentlich ein ganzes Leben lang abgemüht haben. Jetzt komme ich zum Kern. Was sagt Jesus zu alledem? Immerhin, er kommt hinein in diese traurige und trostlose Situation nach dem Tode seines Freundes Lazarus. Er drückt sich nicht. Er hat zwar gezögert, ganz bewusst gezögert, aber er drückt sich nicht. Herr, wärest du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Aus diesen Worten der Martha spricht sowohl Resignation wie auch eine kleine Rebellion gegen das scheinbar Unaufhaltsame. Und dann kommt dieses sehr merkwürdig klingende, aber auch jetzt noch weiß ich. Das ist so ein, finde ich, recht vager Ausdruck einer Hoffnung und Zuversicht, dass es für Jesus keine wirklichen Grenzen gibt. Aber bleibt vage. Wir hören ja dann auch, wie Martha weiterdenkt. Es geht ihr um die Erlösung nach dem ewigen Leben, also zum ewigen Leben dann hin. Und auch später merken wir, dass es um einen Glauben geht, der Jesus so ganz real dieses unmöglich Scheinende gar nicht zutraut. Dagegen setzt Jesus eine ganz neue Wahrheit und Gewissheit. Er sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Glaubst du das? Das ist etwas ganz Neues für die Menschen um Jesus herum und ganz besonders für die Martha, die hier angesprochen ist. Aber sie erinnert sich schon noch an ihren Glauben, den sie seit ihrer Kindheit gelernt hat, dass am Ende der Tage, diesen jüdischen Glauben, dass am Ende der Tage die Toten von Gott auferweckt werden. Nur verändert diese im Glauben begründete Hoffnung wirklich den Umgang mit dem Tod ihres Bruders? Martha kann sich zu einem Bekenntnis aufraffen, das für mich gar keine Antwort ist, sondern eine sehr eigenartige Formulierung, die nichtsdestoweniger extrem bemerkenswert ist. Martha kann sagen, ja Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt gekommen ist. Das ist eine erstaunliche Aussage, aber es ist eigentlich keine Antwort auf diese Frage, glaubst du, dass ich das Leben bin? So ist Martha in der Lage, sich zu einem Gottesboten, ja zu einem Heiland zu bekennen, der stärker ist als das, was man sehen, greifen und erfassen kann. So ist sie auf dem Weg, das wahre, aus Gott kommende Leben zu entdecken. Ja, Herr, ich glaube. Das ist ein so wichtiger und guter Satz, auch in der Not. Der Theologe Jürgen Rohloff hat einmal gesagt, der Auferstehungsglaube gehört nicht zu den letzten Dingen, sondern zu den ersten. Denn er ist nicht Hilfe zum Sterben, sondern Ermächtigung zum Leben und Entmächtigung des Todes. Der Auferstehungsglaube gehört nicht zu den letzten Dingen, sondern zu den ersten. Denn er ist nicht Hilfe zum Sterben, sondern Ermächtigung zum Leben und Entmächtigung des Todes. Gewöhnlich sehen wir ja den Tod am Ende eines oder unseres Lebens, ganz weit weg in der Regel. Wir sind ja noch jung. Aber der Tod bedroht uns ja eigentlich ständig. Es ist für niemanden ausgeschlossen, dass er, ich sag mal, im nächsten Augenblick eben nicht mehr lebt. Und Gott will uns dazu helfen, wahres Leben zu finden. Wahres Leben, das nicht in ständiger Furcht vor dem Tod existieren muss. Dieses wahre Leben finden wir in Jesus, dem von Gott verheißenen Messias. Ja, Herr, ich glaube, das ist, wie gesagt, ein Kernsatz. Im Glauben, und darum geht es an den Messias, im Glauben daran, dass sein Tod an meiner Stadt mich von den Sünden erlösen kann, die mich von Gott trennen. Er versöhnt uns mit dem Vater. Und in Verbindung mit ihm wird unser Denken umgedreht. Gewöhnlich stehe ich da, hinter und vor allem und für alles in meinem Leben. Ich denke, ich fühle, ich meine, ich plane, ich will. Und ich glaube, wenn wir ehrlich sind, geht das einem jeden von uns so. Und in diese Gedankenwelt meines Ich ist Gott erstmal ein Außenseiter. Es gibt ihn vielleicht auch noch, aber er steht irgendwo an der Seite. Weit in der Ferne, hat darauf kaum einen Einfluss. Und dieses Denken genau, das will Gott verändern zugunsten eines neuen Ichs, indem er sagt, ich bin der Herr, dein Gott. Auch dieses Gott Herr sein lassen in meinem Leben gehört zum rettenden Glauben, ganz unverbrüchlich. Du bist der Herr, mein Gott, du bist der Christus, du bist der Sohn Gottes. Das ist das, was die Martha hier sagt. Jesus sagt uns in gleicher Weise, Weg und Wahrheit und Leben. Solche großen Werte, die du sonst wo zu finden suchst, das bin ich. Zuflucht, Bewahrung, Trost und Geleit, wie ein guter Hirte sie bieten kann, das bin ich. Licht und Erleuchtung und Kraft und Klarheit für jegliches Leben, das bin ich. Und so wichtig wie Brot, die ganze Welt der Ernährung, die für uns eine zentrale Rolle spielt, will ich für dich sein. Eine so enge Verbindung mit Gott, wie ein Weinstock sie hat zu seinen Reben, das biete ich dir an. Wie willst du Gott ohne mich finden? Wie willst du in Gemeinschaft mit Gott ohne mich bleiben? Und wahres Leben, das sich nicht in tausend immer neuen, aber doch vergänglichen Nervenkitzeln und pausenlosen Abwechslungen erschöpft, das schenke ich dir. Und Auferstehung, das ist kein Ereignis in unendlich weiter geschichtlicher Ferne, nein, die Auferstehung steht in meiner Person vor dir, Martha. Du Trauernder, du magst heißen, wie du willst, du magst religiös sein oder auch nicht. Die Auferstehung, das neue Leben, das mit ihr einhergeht, das schenke ich dir schon heute als eine neue Lebensqualität von Gott. Wer unter euch sein Leben mir anvertraut, der lebt, selbst wenn er biologisch stirbt. Dieses Leben ist unvergänglich, weil ich, das göttliche Leben in menschlicher Person, unvergänglich bin. Von Paulus können wir lernen, wie Jesus im Leben eines Menschen wirkt. Er meinte, lange gut ohne ihn auszukommen, bis er in ihm einen ganz neuen Lebensmittelpunkt gefunden hat. So wie das irdische Leben ohne Sonne keinen Bestand hat, so kann es auch ohne Jesus kein Leben geben, das in Ewigkeit bei Gott Bestand hat. Auferstehung und Leben, das bin ich. Und wie ein Blitz eine ganze Landschaft und Szenerie erleuchtet und alle Farben verändert, so bricht dieses Wort in die düstere Welt der Traurigkeit des Todes hinein. Wir stellen uns vor, immer noch, wir stehen vor diesem Grab und Jesus sagt, die Auferstehung und das Leben bin ich. Und darauf kommt im Leben eines Menschen alles an, mit diesem Mittelpunkt des Universums Kontakt aufzunehmen und diesen Kontakt zu behalten. Wer glaubt, ist Teil des Leibes Jesu. Und wie kann ein Glied dessen, der ewig lebt, tot sein? Jesus Christus spricht, ich lebe und ihr sollt auch leben, in Ewigkeit und schon jetzt, so wie es von Gott für euch bestimmt ist. Sicher, auch für Christen gibt es noch Krankheit in dieser Welt, aber es gibt für uns Christen keine Krankheit mehr zum ewigen Tod. Es gibt für uns Christen noch den Tod in unserem Leben und in der weiten Welt. Er ist sicher für jeden von uns ein wirklich unheimlicher Feind. Das habe ich ja anfangs versucht auszuführen. Denn wir bleiben doch auch als Christen Menschen mit Schuld, Angst und Schwachheit. Aber die Macht Christi ist stärker als die des Todes. Christus ist hinabgestiegen in das Reich des Todes und hat durch seine Auferstehung Sünde, Teufel und den Tod besiegt. Christus, der Schöpfungsmittler, sprach und siehe, es stand da. Und er spricht auch noch heute und morgen. Und siehe, es geschieht, alles, was er spricht. Nur ein Wörtlein braucht er an uns richten. Und siehe, wir leben. Es stirbt der irdische Körper, aber der eigentliche Mensch, des im Glauben mit Jesus Verbundenen, bleibt am Leben. Vor Gott kann er gar nicht mehr sterben. Für uns Christen gilt also nicht das Motto Leben angesichts des Todes, sondern es gilt das Motto Leben angesichts des Lebens. Und so darf uns Christen folglich eine unbändige Freude ergreifen. Nichts kann uns aus der Hand des Vaters reißen. Der Vater ist größer als alle Mächte, die uns Angst einjagen wollen, auch größer als die Macht des Todes. Und das dürfen wir im Glauben als absolut sicher annehmen. Und darum hat übrigens auch Jesus gezögert, zu Lazarus gehen, damit das wirklich deutlich wird. Alle sollten sehen, ich bin der Herr auch des Todes. Ich bin der Sieger, auch über diesen toten, verwesenden Körper, der schon stinkt. Vertraut nicht auf euer Gefühl, sagt Jesus, auf das, was ihr seht. Lasst euch nicht bannen von der Hinfälligkeit eures leiblichen Lebens. Vertraut vielmehr auf das Wort Gottes. Es gibt so ein schönes altes Lied. Ich liebe alte Lieder. Und wenn ich gleich nichts fühle von deiner Macht, du führst mich doch zum Ziele, auch durch die Nacht. Nun verläuft für uns die Scheidelinie nicht mehr zwischen Tod und Leben, sondern eigentlich nur noch zwischen Glauben und Unglauben. Glaubst du? Fragt Jesus. Seit dem Kommen Christi gibt es Tote, Lebende und Lebende, Tote. Das sagt auch der Vater, als sein Sohn wiederkommt von dem Schweinetrog. Dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden. Johann Christoph Blumhardt hat einmal zu Recht gesagt, Christen sind Protestleute gegen den Tod. Und darum ist unser Motto nicht die allgemeine Überzeugung, das sage ich schon so oft, Hauptsache gesund, sondern Hauptsache Gemeinschaft mit Gott in Jesus Christus. Denn in der Gemeinschaft mit Jesus Christus haben wir tiefste Gemeinschaft mit Gott, dem Vater, und damit volles, erfülltes Leben jetzt und in Ewigkeit. Und darum können wir dem Lazarus heute noch Danke sagen, dass er gestorben ist, dass er gestunken hat und dass wir erleben durften, dass Jesus ihn lebendig macht. Ich finde das großartig, wie Gott das benutzt hat. In der Gemeinschaft mit dir, der Auferstehung und göttliches Leben in Person ist, hast du den Tod grundsätzlich besiegt. Wie sagte Jesus, Lazarus ist gestorben, aber um euretwegen bin ich froh, dass ich nicht da gewesen bin, damit ihr glaubt. Wunder haben vor allem einen Grund, Glauben zu wecken. Seit Ostern ist die Hauptrolle des Todes in unserem Leben beendet. Er hat das Kündigungsschreiben schon erhalten, seine Entlassung steht bevor. Amen.